hey, Lisa, meine Podcast-Partnerin, ist diese Woche verhindert, deswegen habe ich hier Ersatz, und zwar Max und Jakob von dem Podcast Beste Freundinnen oder Beste Vaterfreunden, oder ich habe, glaube ich, 1 Million Podcasts.
Ja, wir haben 1 Million Podcasts. Ja, ja. Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingesprungen seid. Wir haben zusammen auch nochmal eine Folge aufgenommen für euren Podcast, die kommt am Donnerstag. Mhm. Und heute wollen wir deswegen mal was anderes machen als sonst, eine kleine Sonderfolge. Nächste Woche dann wieder regulär mit Lisa, aber diese Woche reden wir einfach einmal über die großen Trends, die aktuell abgehen im Internet, nämlich einmal Seven vs. Wild, und dann hat YouTube eine Liste rausgegeben, der Trends 2022, und da sind 10 Videos drauf, die dieses Jahr am meisten getrendet sind. Finde ich super spannend, dass wir da mal drüber reden, weil ihr habt kein einziges davon gesehen. Nein. Und dann bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Das ist heute mal eine leicht andere Folge. Nächste Woche ist Lisa wieder mit dabei, und bevor wir jetzt aber loslegen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für die Samsung Galaxy Buds 2 Pro Kopfhörer. Die punkten besonders durch ihren extrem guten Sound, ihre aktive Geräuschunterdrückung und dadurch, dass sie so extrem leicht sind. Dadurch sind sie perfekt für den Sport. Die Galaxy Buds 2 Pro sind nämlich die leichtesten Buds, die Samsung je gebaut hat, und bieten trotzdem festen Halt und hohen Tragekomfort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin extrem schlecht darin, gute Weihnachtsgeschenke zu finden. Falls ihr also jemanden habt in eurer Umgebung, dem ihr was Schönes schenken wollt, und die Person macht Sport oder hat generell einfach einen hohen Anspruch an gute Qualität, dann überlegt doch mal, ob die Buds 2 Pro vielleicht ein schönes Geschenk sind. Die passen natürlich perfekt zu Leuten, die schon ein Galaxy Smartphone oder Smartwatches haben oder geschenkt bekommen, aber sind natürlich auch perfekt mit allen anderen Devices nutzbar. Guckt also einfach mal vorbei auf samsung.de oder direkt in den Shownotes.
Robin, erstmal, ich fühle mich so, als ob ich 15 Jahre eingefroren gewesen wäre. Und jetzt komme ich gerade wieder auf die Welt zurück und jemand erzählt mir, was in diesen 15 Jahren passiert ist. Und
oder nee, noch viel schlimmer, was jetzt gerade aktuell passiert in den Medien.
Genau. Und ich denke mir so, hä, okay. Welche Sportart müsste ich da fragen?
Survival. Ist das eine Sportart?
Wirklich?
Also, ja. Also ich erkläre euch Seven vs. Wild. Seven vs. Wild, das ist eigentlich ein Projekt, das ist schon ein Jahr alt jetzt. Es geht eigentlich um die zweite Staffel gerade. Mhm. Und es war letztes Jahr schon das größte Internet-Event des Jahres.
Wo läuft es?
Auf YouTube.
Ah, okay.
Und Im Internet.
Und das Konzept ist Fritz Meinecke, ein YouTuber, ich glaube, der hat so rund 2 Millionen Abos gehabt, als er dann angefangen hat. Inzwischen ist er explodiert. Ich glaube, vielleicht hat er 1 Million, war auf jeden Fall sehr viel kleiner, als er jetzt ist, als er angefangen hat mit Seven vs. Wild. Aber Seven vs. Wild war so sein Riesendurchbruch. Mhm. Da hat er nämlich 7 Leute, also inklusive ihm 6 andere, genommen und ist mit denen 7 Tage in die Wildnis nach Schweden gegangen. Jeder durfte nur 7 Gegenstände mitnehmen, mhm, und dann mussten die da 7 Tage überleben. Alle wurden auf unterschiedlichen Orten ausgesetzt und hatten quasi nur eine GoPro, um ihr Survival. Die hatten nichts, ne? Also die haben vielleicht eine Plane mitgenommen, um sich eine Hängematte zu bauen oder so.
Manche Leute 7 Tage am Stück reden zu hören.
Also, okay. Wir reden nur 7 Tage mit einer GoPro. Und dann wurde das halt zusammengeschnitten. Natürlich auch in super lange Folgen. Die Folgen sind immer so 1 Stunde lang oder mehr. Mhm. Und das hat unglaublich viel Watchtime auf YouTube generiert. Ist unglaublich viral gegangen. Und jeder Reaction-YouTuber hat darauf reacted, wie... Das war einfach spannend.
Das ist Goldstaub.
Storytelling. Es ist einfach spannendes Storytelling zu sehen. Wie überleben die Leute? Was finden die? Was für Abenteuer erleben die? Wie geht's denen psychisch in 7 Tage Isolation? Wann bricht auch jemand ab? Weil es brechen auch Leute dann ab und rufen quasi den Notruf, damit sie da wieder von der Rettung rausgeholt werden. Also es ist eine super spannende Story gewesen. Und dieses Jahr ist jetzt die zweite Staffel gestartet. Dieses Jahr sind die in Panama.
Das würde dir übrigens nicht passieren.
Auf eine tropische Insel gegangen.
Dass du abbrichst.
Nee, ich war ja 3 Tage in absoluter Dunkelheit, in einem Dunkelretreat, in einem Raum.
Krass.
Eingesperrt. Und
alleine?
Ja, alleine. Das erinnert mich daran. Und du weißt nicht, wann Tag ist, wann Nacht ist. Ich habe nichts gehört und du verlierst alles. Also das Zeitgefühl, alte Erinnerungen sind hochgekommen, Panik habe ich gekriegt. Es war so irgendwie in dem Raum sein, als ob jemand das Wasser aufdreht. Das habe ich im Jakobsweg, ist ein anderer Podcast von mir, gemacht. 3 Tage Dunkelheit. Das war ein absolut krasses Gefühl.
Wie hast du da was gegessen?
Essen wurde an unbestimmten Zeiten 2-mal am Tag reingereicht. Und es war wirklich das allerleckerste Essen, das ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Ich dachte, was zaubern die da in der Küche? Aber es war natürlich auch, weil meine Augen nicht mitgegessen haben und ich einfach in diesen Preis rumgestochert.
Das sah einfach richtig eklig aus. Aber du wusstest es einfach nicht.
Boah, jetzt schieben wir mal ein bisschen Rotze wieder in die Dunkelkammer. Das sehen die eh nicht. Nee, es war wirklich unglaublich geil.
Ja, aber das wär ein richtig schlechtes YouTube-Experiment, aber nichts sehen würde. Aber
ja,
das wäre so ein gutes Mr. Beast-Video. Weißt du, wer Mr. Beast ist?
Ach komm, bitte.
Ey. Sorry, nee, klärt mich auf, bitte. Ich experimentiere nur mit mir selber. Das klingt auch irgendwie falsch, aber ich weiß es nicht.
Also Mr. Beast ist der meist abonnierte YouTuber seit diesem Jahr. Er hat quasi dieses Jahr den Threshold von PewDiePie übersprungen. Und der macht immer so krasse Videos, zum Beispiel bauen die Charlie und die Schokoladenfabrik nach und dann müssen da Leute Challenges bestehen und die am Ende gewinnen, kriegen dann halt einfach dieses komplette Gebäude.
Also schon ein bisschen Production Value bei.
Unglaublich großes Production
Value. Ja, der hat auch so eine tolle Challenge, wer zuletzt das Auto loslässt, alle 100 Leute müssen es anfassen, der darf es behalten und es ist dann halt ein Lamborghini oder sowas.
Ja.
Und so jedes Video ist in diesem Format.
Ja, und die haben neulich ein Video gemacht, da haben sie jemanden 3 Monate in ein Haus eingesperrt.
Mhm.
Ein Haus, das sie quasi so ein typisch amerikanisches Haus, das man quasi mit so einem Kran einfach irgendwo hinsetzen kann aus Holz. Haben die einfach in die Mitte von so einem Feld gesetzt, haben so einen roten Kreis drumherum gespült, haben da einfach lauter Kameras aufgehängt und dann musste der 3 Monate da ohne seine Familie, ohne Kontakt nach außen, allein in diesem Haus klarkommen. Er hatte halt Essen für die 3 Monate von Anfang an, aber auch schon rationiert drin, musste damit klarkommen.
Mhm.
Super spannendes Video auch. Und dann, ich glaube, am Ende, wenn er es durchgezogen hat, hat er $500.000 bekommen oder so.
Schon krass, auf jeden Fall, schon krass, ja. Also 3 Tage ist natürlich nicht 3 Monate, aber in der Dunkelheit begegnen einem Themen oder mir sind Themen begegnet, die ich schon ganz, ganz lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und das ist das Wertvolle. Und ich habe das erste Mal so richtig tief innerlich gespürt, dass ich auch gerne Zeit mit mir selber verbringe.
Krass, na gut.
Aber das hat erst nach der Panik angefangen.
Die zuerst kam.
Die kam wirklich zuerst. Die Panik kam zuerst und irgendwann kam das Gefühl, ah krass, ich schaff's doch. Und ich muss auch sagen, 3 Tage ne, von mir und nach mir ist jemand reingekommen, der ist einfach 3 Wochen geblieben.
Was? Holy shit, was?
3 fucking Wochen in der Dunkelheit. Da kannst du
auch... Er hat keine Termine, glaube ich.
Naja, das also hat sich halt einen kompletten Urlaub genommen, ne?
Ich mach Urlaub. Da bist du doch verrückt.
Natürlich, und es war im Hochsommer. Draußen ist alles so das pure Leben und du bist einfach in der Dunkelheit.
3 Wochen?
3 fucking Wochen.
Ist das
Wochen,
so gängig, dass man
Nee, 3 Wochen ist so absolut das Extremste, was sie da je hatten. Das ist ja so ein Hof, der bietet das an, so ein modernes Kloster, sagen die dazu. Und 3 Wochen ist wirklich so, das hatten die vorher noch nie. Da muss man auch ab und zu mal so gucken, ob er. Ich wollte mich einfach nur in Ruhe aufhängen.
Ja, genau.
Was riecht denn so? Unser Essen wird schon seit Tagen nicht mehr aufgehört.
Was sind das Längste? Weißt du, was das Längste ist, was jemand mal?
Also bei denen ist es 3 Wochen.
Aber du weißt nicht, was der Weltrekord ist in absoluter Dunkelheit.
Nee, das weiß ich nicht. Aber ey, irgendwann wird es dann.
Wahrscheinlich unfreiwillig irgendjemand.
Ja, also doch. Ich hab's recht
da.
Ich hab mal mit jemandem ein Interview geführt, der war in Isolationshaft. Und der, und das war früher noch gang und gäbe in Europa, in der Dunkelheit gesessen. 7 fucking Jahre am Stück. Und
krass.
Er meinte, wenn du da nicht durchdrehen willst, brauchst du ganz gute Strategien für dich selber. Aber ein Teil in ihm ist auf jeden Fall durchgedreht. Und ich glaube, das ist niemals ganz so richtig wieder zusammengewachsen.
Forbidden World.
Okay, aber das ist vielleicht tatsächlich eine Idee für eine dritte Staffel von Seven vs. Wild. Aber die sind jetzt gerade 7 Tage auf Panama gewesen. Und da gibt es natürlich dann nochmal ganz andere giftige Tiere und Meer, was nochmal ganz anders gefährlich ist als das Ding in Schweden. Und was jetzt sozusagen das läuft super, das, ne, ich glaube, die 2. Folge hat 10 Millionen Views.
Was mich wirklich, also, was mich eigentlich interessiert, sind sie nackt bei der Serie?
Ja,
die sind nackt.
Ach, wirklich?
Ja.
Ich wollte das als total tollen Scherz aufstellen.
Aber wenn sie nackt zu sehen sind, wird das geblurrt. Also die Cutter haben sie alle nackt gesehen, aber
ja, gut.
Die Öffentlichkeit nicht. Aber was so spannend war, diese Woche hat Knossi...
Will man ja auch immer.
Ich würde gerne den Job machen. Nein, ich mache noch nur...
Ich meine, wer will denn...
Also wenn du Knossi so gerne nackt sehen willst, kannst du gerne, glaube ich,
fragen. Sind da nur Leute in den Kaliber von Knossi, was so die äußerliche Attraktivität angeht? Oder?
Mal ganz diplomatisch ausgedrückt.
Hallo, also Knossi ist ein wunderschöner Mensch.
Ja, alle Menschen sind wunderschön, alle aber sind bei manchen braucht man... Ja, alle Menschen sind wertvoll.
Wir judgen hier nicht nach Aussehen. Nein. Aber was Knossi jetzt...
Wenn nicht, schreib bitte den Lästerschwestern.
Die sind dafür zuständig.
Was Knossi jetzt geleakt hat, war ein Gespräch, was er mit dem Big Brother-Chef hatte. Rainer Lauchs heißt der. Der hat ihm nämlich gesagt, wir kämen alle in den Knast, wenn wir dieses Format wirklich im Fernsehen senden würden. Weil das ist ja jetzt ein YouTube-Format. Mhm. Das machen auch relativ professionelle Leute, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Aber diese Folge in Panama fängt zum Beispiel an, dass diese ganzen Teilnehmenden unwissend aus einem Helikopter abgeworfen werden ins Meer und dann alleine, ohne dass da irgendwie Taucher sind, ohne dass da Boote sind, halt an Land schwimmen müssen. Und bei einigen strugglen die halt auch. Und ich glaube, was so das Ding ist, ist, die Leute, die diese Sendung gemacht haben, haben keinen Produktions-Background, haben aber diese ganzen Serien gesehen, wo solche Stunts auch gemacht werden, haben aber nicht drüber nachgedacht, dass in diesen Produktionen das alles fake ist. Und sie haben es halt echt gemacht.
Ach, geil. Real Realty.
Ja, ich meine, zurück zur Authentizität. Ja, ne?
Auch da.
Ja.
Und
Also was der Big Brother-Chef wohl meinte, ist, dass sie, wenn die das im Fernsehen gemacht hätten, hätten sie es natürlich auch so inszeniert, als wären die aus dem Helikopter rausgeworfen werden. Aber da wären Taucher unten im Wasser, da wären Boote dabei, weil du kannst dir, das, da meinte Malte Knossi dann in dem Video auch, was ich so spannend fand, dass er da vorher nicht drüber nachgedacht hat, bevor er aus dem Helikopter gesprungen ist, dass
Strömungen mehr
es hätte
gibt.
Sie halt niemand retten können, weil sie halt nur einen Helikopter hatten und kein Boot.
Mhm. Aber ich finde tatsächlich, so ein Big Brother-Redaktionschef oder wer das auch war, dem läuft ja das Wasser im Mund zusammen, wenn er unter den Produktionsbedingungen den Leuten Angst versetzen kann. Da musst du ja die Hände reiben und denken so, das sind Emotionen, die habe ich lange vermisst in meinem Format.
Ich glaube, das ist das, was Seven vs. Wild auch so spannend macht, ist, dass du siehst halt Leuten, genau wie drei Tage im Dunkeln sein, du siehst halt Leuten bei der so leicht mentalen Verwahrlosung zu, auch so ein bisschen, ne? Wenn die halt in ihre GoPros sprechen und halt einfach, also gibt's eine Menge Breakdowns, die halt auch gefilmt werden und gezeigt werden.
Nicht wie Bear Grylls, der freiwillig die Hoden vor den Schafen gegessen hat, Roh.
Erstmal direkt den eigenen Urin trinken.
Die Produzenten immer, du musst nicht, wir gehen nachher noch ins Hotel. Lass mich meinen Hoden essen.
Aber was ich bei dem Format tatsächlich spannend finde, ist, wir begegnen uns selber wieder, ne? Und in dem Moment begegnen wir auch richtig krassen Überlebenssituationen. Dafür ist ja unser Gehirn eigentlich gemacht. Ganz, ganz einige unserer mentalen Krankheiten, die wir haben, entstehen auch dadurch, dass wir ganz anderen Anforderungen ausgesetzt sind heute, für die unser Gehirn einfach nicht gemacht ist. Unser Gehirn ist dafür gemacht, um jeden Tag darüber zu entscheiden, überleben wir oder überleben wir nicht. Und wenn wir diese Situation nicht haben, suchen wir uns ja auch Probleme. Und da gibt es die ganz krassen Überlebensprobleme. Und darum, glaube ich, ist es auch spannend für die Leute.
Ja, auf jeden Fall. Also ein super spannendes Format ist dadurch auch tatsächlich super spannend, Folge 2, das Top-Trending-Video in Deutschland 2022 gewesen. Und das ist ja jetzt gerade erst rausgekommen. Das ist ein paar Wochen alt.
Ach, the fuck.
Und es ist auf Platz 1 der erfolgreichsten Videos des Jahres. Da hat YouTube jetzt die Daten rausgegeben. Die geben ja am Ende des Jahres immer so ein Trends-Update, was so jahresübergreifend am trendigsten war. Und auf Platz 1 war eben Seven vs. Wild Panama, Folge 2. Das ist die über 10 Millionen Views hat. Und darunter die Universum Boxing Night Nummer 1, habt ihr das mitbekommen? Das ist ein genereller weltweiter Trend, dass YouTuber sich jetzt in die Fresse hauen.
Ja, doch, ich erinnere mich. Das hatte ich gesehen, hatte überlegt.
So ein bisschen Jake Paul-mäßig.
Ja, genau, da kommt das her.
Weißt du noch, als ich meinte, ich soll übrigens mal kaufen mal Boxhandschuhe, dass wenn wir uns streiten, können wir uns mit Boxhandschuhen prügeln.
Ey, aber du weißt gar nicht, wie schnell du ausgenockt bist. Also nicht von mir jetzt persönlich, sondern du musst einfach nur, also kommt drauf an, wie viel Unzen die Boxhandschuhe haben, aber du kriegst den einfach so falsch auf den Kiefer und dann bam.
Klar, ich weiß.
Also es geht so ratzfatz. Manche Leute, die immer so denken auf der Straße, ich schläger mich jetzt mal. Ein Schlag von jemandem, der es kann. Der Ex-Freund meiner Mutter war ja Europameister im Boxen.
Der dich gewürgt hat?
Nee, das war ein anderer. Das war ein anderer. Der war zum Glück nicht Europameister im Boxen. Und das war so krass. Der war nur, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn jemand das kann, dann ist es, als ob ein Auto gegen einen fucking Boxsack fährt.
Ja, aber klar.
Wer war da in diesem Video?
Es waren Leon Mascher gegen Standard Skill und ArpRed gegen KS Freak. Und ich finde es so spannend, dass
das Deutsche? Nein.
Das sind Deutsche, ja.
Ach echt?
Das ist alles für Deutsche.
Deutsche YouTuber.
Und Leon Mascher und ArpRed haben gerade so ein bisschen so ihr Comeback und KS Freak auch. Ja, und ich finde es krass. Also ich finde, die hat 9,5 Millionen Views, hat dieses Boxing-Match. Und wir haben das damals besprochen, als es rauskam. Und da war das schon ein Ding. Also das hat auch diesem Universums-Boxing-Kanal, die haben, glaube ich, inzwischen 300.000 Abos damit dazu gewonnen oder so. Aber das war schon ein größeres Thema. Aber dass das das zweiterfolgreichste Video des Jahres wird in Deutschland, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ich hätte auch nicht damit gerechnet.
Dass auch solche Leute wie ArpRed und Leon Mascher und KS Freak noch so einen Pull haben, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das zweiterfolgreichste Video wird.
Welche Rechtfertigung hat eigentlich Fernsehen noch, dass es überhaupt existiert?
Das finde ich super, super spannend. Also wenn ihr solche Zahlen hört, wie irgendwie 10 Millionen Views für so ein Boxmatch, 10 Millionen Views für so eine Show, die sich einfach so ein paar YouTuber selber ausgedacht haben und einfach nach Panama fliegen.
Das sind Zahlen, die du bei Fußball-Weltmeisterschaften, glaube ich, hast. Wenn du
tatsächlich ist das, glaub, sind das so die Zahlen, 14, die du, glaube ich, jetzt so mit Boykott und keine Ahnung was.
Fußball?
die haben 14 Millionen. Das habe ich zufällig letztens irgendwo gelesen. Und das ist ja im Vergleich zu dem dann.
Ja, und wenn du vergleichst, wie wenig
Milliarden
Geld da drin steckt, also
20 Millionen.
Seven vs. Wild wird sicherlich ein lukratives Ding sein, aber die werden Bruchteile davon verdienen. Als wenn eine deutsche Show im Privatfernsehen 10 Millionen Views machen würde, die würden Geld drucken. Das machen die aber überhaupt nicht auf YouTube. Ne? Also die verdienen sicherlich gut, aber die verdienen keine Millionen damit.
Aber was kostet das, so eine Show auf die Beine zu stellen? Was würdest du sagen? 250.000?
Ja, Hätte ich jetzt auch so geschätzt. Also ich weiß tatsächlich nicht, das ist eine gute Frage, ob die Creator bei Seven vs. Wild bezahlt werden. Also ob die Geld bekommen dafür, dass sie teilnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen das für die Promo.
Vielleicht die Großen, aber wenn es kleine.
Ich würde auch sagen, entweder alle kriegen Geld oder keiner kriegt Geld.
Ja, ein paar sind, glaube ich, auch dann Teil von so Werbekampagnen der Sponsoren gewesen. Dann haben sie sicherlich was bekommen, aber ich glaube so für die Teilnahme ist die Teilnahme alleine ist schon genug Geld wert, weil du echt viel Aufmerksamkeit kriegst.
So eine Eigenurin-Marke.
Was soll das für eine Marke sein?
Ich finde das gut, dass du das sagst, weil der Sponsor, glaube ich, von Seven vs. Wild ist Y-Food.
What? Hat sich da irgendjemand Y-Food mitgenommen in die Wildnis? Nein, ne?
So ein bisschen. Ich weiß nicht genau, in was für einem Kontext, aber ja, Y-Food ist da.
Gott, oh Gott. Okay, aber was würdest du denn mitnehmen, wenn du rausgehen würdest?
Ein Messer.
Wow, okay, ja. Du hast ja eine 10, mein Freund.
Ich würde mir so ein Feuerding, was man so ein
Feuerding. So ein Feuerding,
du bist also, dann hast du aber doch Seven vs. Wild geguckt, weil das sind die zwei Gegenstände, die man haben muss.
Ich habe Naked and Afraid geguckt.
Ja, das ist ja der Ursprung des Formats.
Die durften nur einen Gegenstand mitnehmen und da war immer.
Bei mir wäre es einfach nur Sonnencreme.
Entweder hat einer ein Messer mitgenommen oder halt diesen Schleifstein, den wir Feuer machen.
Es gibt in der ersten Staffel von Seven vs. Wild gibt es einen, der hat sich dann dagegen entschieden, sieben Gegenstände mitzunehmen und hat halt nur ein Feuerstahl und Messer mitgenommen. Ich glaube, das waren, glaube ich, alle zwei, die er
hatte. Was haben die denn dann
sonst? War der die ganze Zeit nackt? Und mit der Klinge hat er sich auf den Po abgewischt?
Die Kleidung zählt nicht als Gegenstand.
Ach,
die Kleidung ist erlaubt.
Was? Naked and Afraid, Mann.
Die ist schon so mit so einem Onesie.
Also bei Naked and Afraid sind die wirklich nackt und haben ein Messer.
Ja, wenn mal. Okay. Manchmal
bei Naked and Afraid sind die nackt und haben ein Messer.
Oder krass, manche bauen sich auch aus ihren Genitalien.
Und die werden
halt
irgendwie da, also Panama ist jetzt auch schon wahrscheinlich krass, aber die werden wirklich auch teilweise in der Wüste oder wirklich mitten wild im Dschungel auch ausgesetzt. Aber es ist natürlich auch.
Aber ist das so real oder ist dann wirklich?
Halt, ja. Genau. Also es wirkt schon sehr, sehr real, aber ob es jetzt wirklich so real war, wer weiß. Also die Kameramänner waren, es ist, glaube ich, Bear Grylls Format, was ja auch nicht.
Also was du damit sagen willst, ist, Seven vs. Wild hat das gar nicht erfunden.
Ich würde das mal auch ganz
diese
wilde These
von mir. Einfach schon.
Das ist eine Seven vs. Wild These.
Ja, auf Platz 3 der meistgeguckten oder meist getrendeten Videos des Jahres war dann der letzte Song aus der Bohne von Julian Bam.
Aha, ja. Musik?
Nee. Ja, also ja, es ist Musik, aber es ist eigentlich mehr so ein Spektakel. Also Julian Bam ist so ein krasser Filmemacher, der einfach krasse Sketche und macht auch viel Musik. Und das ist aber nicht ein Song. Also es ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lang das Video ist, 20 Minuten oder so. Und da sind auf jeden Fall sehr viele Songs, die da drin vorkommen.
Rezo sagt dir was, ne? Jakob?
Hör auf, mich so zu belehren.
Und die haben auch einen Podcast, Julian Bam und Rezo, oder? Belege ich
ja,
falsch?
Genau. Ja, hast du.
Okay, ja.
Hobbylos.
Hobbylos, genau.
Cool.
Genau. Und dann auf dem nächsten Platz ist, glaube ich, auch das einzige englischsprachige Video in den Trends, war die Pepsi Halftime Show. Mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem.
Dr. Dre.
Dr. Dre.
Ist das irgendwie ein Werkzeug oder
Multivac zu? Ja.
Hallo, ich bin Dr. Dre. Ich bin auf Deutschland-Tour. Ich beliefer die Karstädte dieser Landschaft hier. Mit neuen Werkzeugen.
Dr. Dre.
Mitarbeiter und Dr. Dre könnten ja mal einen Song zusammen.
Geil, ey, das ist eigentlich ein perfekter Name. Gut.
Ja. Und auf Platz 5, habt ihr das mitbekommen? Finn Kliman Scheiße bauen, DIY. Das,
wie?
Für den Finn-Kliman-Skandal. Nee, das ist das ZDF-Magazin Royal-Video, wo sie das aufgedeckt haben. Ah. Für Kliman. Aber das habt ihr mitbekommen.
Na klar.
Warum? Weil es im ZDF lief.
Genau. Als ich abends durch die Mediathek vom ZDF geritten bin, dann glaubst du, es gibt ein Zurückkommen für Finn Kliman?
Ich glaube ja. Mhm. Ich glaube anders als bei jetzt anderen Leuten. Also keine Ahnung, bei Luke Mockridge wird das ja immer noch viel auf Twitter diskutiert, der jetzt gerade irgendwie einen Comedy-Preis gewonnen und so.
Dass Finn Kliman zurückkommt, wird bei Luke Mockridge.
Nein, nicht, sondern sozusagen so von diesen, so, es gibt ja gar keine Cancel-Culture und Leute können immer wieder kommen und trotzdem Erfolg.
Das Gefühl habe ich nämlich auch.
Und deswegen, bei Finn Kliman ist so einer der wenigen, die halt wirklich komplett von der Bildfläche verschwunden sind.
Vielleicht
aber
weil er
seine Karten meiner Meinung nach auch ziemlich dumm gespielt hat. Also ich glaube, wenn er die Situation anders angegangen wäre, dann hätte das alles nicht passieren müssen. Wenn er einfach eine ehrliche Entschuldigung gemacht hätte, hat er ja dann auch irgendwann, aber es hat irgendwie so 3 Anläufe gebraucht. Und dann kam er dann zum Schluss nochmal dieses Video, wo er irgendwie gesagt hat, das ist alles die linke Szene, die ihn mit öffentlichen Geldern canceln will und so.
Und dann,
das hat ihn halt komplett ins Ausgeschossen.
Aber eigentlich plant Robin schon mit ihm das Bubble-Land.
Das Bubble-Land ist
ein Back von Finn Kliman.
Ich hol das.
Das ist ein neues Format.
Also kreative Ideen hat er da gehabt, in alle Richtungen, muss man sagen. Also ich finde es schon ganz schön krass. Es muss auf jeden Fall, also ich gucke mir das ja immer an, wie geht's zum Menschen persönlich. Klar kann man immer sagen, ja, er hat riesen Scheiße gebaut, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber was muss das mit ihm persönlich gemacht haben auf seiner eigenen Reise? Und klar, es ist auch seine Verantwortung und so. Aber wenn du sehr erfolgreich bist und dann das erfährst und auf einem, und viele Leute in den Medien wollen ja auch gefallen. Ne? Also ja, ganz viele haben auch einfach eine Gefallsucht. Und dann kommt genau das Gegenteil für dich, dieser riesen Shitstorm.
Ach so, von der Seite meinst du das?
Das mit dir persönlich.
Ich dachte gerade, du wolltest so ein bisschen frei sprechen, aber du meinst eigentlich, was es wohl macht, wenn einer dann genau das Gegenteil von bekommt, was er ja eigentlich die ganze Zeit versucht zu erreichen.
Ja, das kann natürlich auch durch den Leidensdruck, den es erzeugt, zu einer richtig, richtig guten Reinigung führen, kann aber auch zu einem Breakdown führen.
Vielleicht war derjenige, der 3 Wochen ins Dunkelretreat ging. Und findet es immer noch nicht raus.
Marvin Kiemann. Der hat einfach das ganze Zimmer im Dunkeln umgebaut.
Und immer
einfach
nur den Song In That I Can See a Darkness von Johnny Cash, ja, genau, in der Schleife gehört. Darkness.
Und die ganze Finn-Kliman-Gemeinde hat sich ja auch hinter ihm versprochen.
Aber ich finde das auch so krass, dass das tatsächlich das 5-trendigste Video in Deutschland ist, quasi, dass wir nehmen einen Influencer komplett auseinander.
Ja, das aber haben sie auch lange durchgeritten, das Finn-Kliman-Thema. Also.
Voll.
Ja,
absolut. Da hat Luke Mockridge wirklich Glück gehabt, dass er auf einmal Finn-Kliman auf der Bildschirm
kommt. Das ist keine ZDF-Magazin-Royal-Folge über
Luke
Mockridge.
Nee, dass Finn auf einmal so viel Mist gebaut hat.
Ich übernehme das hier.
Genau. Lass mich mal, ich hab deinen Rücken.
Ja, auf Platz 6 war Wie die letzten 10 Tage waren von Couple on Tour. Das habt ihr sicherlich nicht mitbekommen, weil ich habe tatsächlich, habt ihr das mitbekommen?
Also, ja, ich habe das tragische,
das ist eine sehr tragische Geschichte
von
ja.
Couple on Tour mitbekommen.
Ah, ja.
Was war da?
Das ist ein Pärchen.
Die waren schon mal hier, wir haben mit denen geschnackt.
Ja, echt? Okay. Du kennst die Story noch nicht?
Ich habe das nicht verfolgt.
Ich habe es auch nur mitbekommen, weil meine Frau mir davon erzählt hat.
Ja, und man muss auch sagen, wir sind auch so richtige Vergessliche, ne? Also ja, wenn hier jemand aufgetaucht ist und wir mit dem geredet haben, sobald er aus der Tür draußen ist, ist er irgendwer, okay,
next. Ich finde es generell extrem spannend, weil das Video hat fast 5 Millionen Views, glaube ich, und der Account hat aber so 600.000 Abos. Also ganz viele Leute haben sich diese Story angeguckt von so einer super tragischen Geschichte und kannten die Leute dahinter eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das ob das ein Sensationscharakter ist. Folgendes ist passiert. Das ist ein Pärchen, die sind verheiratet, 2 Frauen, ich glaube beide so Mitte 20. Mhm. Und die eine von beiden war schwanger. Und also auch wirklich sozusagen im 9. Monat schwanger. Ui. Und dann hat die andere von beiden mit 26 Jahren einen schweren Schlaganfall gehabt und lag im Koma und dann am nächsten Tag ist dann das Kind geboren worden. Die einen Schlaganfall hatte, war nicht die Frau, die schwanger war.
Das hatte ich so damals gedacht. Ich hatte das anscheinend falsch verstanden.
Du hattest es mir auch erzählt.
Ja, ich hab das so
wichtig. Nee, also den Schlaganfall hatte die andere. Okay. Aber natürlich einfach ein krasser Schicksalsschlag. Also
weißt du, was ich immer so krass finde an so einem Schicksalsschlägen? Das berührt uns alle immer so krass. Und dann denke ich mir so, jetzt gerade, just in diesem Moment, gehen so viele Minen in Afghanistan los, werden so viele Kinder abgeschlachtet auf der ganzen Welt. Und klar ist das dramatisch, was da passiert ist. Aber es ist immer ein Richten unserer Aufmerksamkeit. Und wir haben so viel Mitgefühl für Leute, die im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. Und so wenig manchmal für das, was auch noch passiert. Und ich inkludiere mich da.
Ich finde das auch, also zum Beispiel, ich finde das ein gutes Beispiel, weil ich habe neulich Die Schwimmerin geguckt. Habt ihr geguckt, den Film auf Netflix?
Wir produzieren nur Medien, wir konsumieren sie.
Ich habe einfach keine Ahnung.
Ich habe es gesehen und dachte mir, wer guckt bitte den Film Die Schwimmerin?
Ich habe ihn geguckt.
Zeitgleich im Prenzlauer Berg, Robin Blase.
Ich wurde reingelegt von dem Film, weil da ist Matthias Schweighöfer auf dem Cover, also zumindest bei mir an Netflix ändert die Cover ja für jeden. Und dann dachte ich so, okay, das ist so ein, ja, der spielt damit. Ich dachte, das ist so.
Nein, aber dass die Netflix die Cover ändert.
Ja.
Aha. Und warum hattest du teilst du den mit deiner Ex-Freundin?
Nee, und warum war es bei dir Matthias Schweighöfer, der dich getriggert hat und nicht die Schwimmerin?
Den kannst du auch beim Joggen mal machen.
Es war wirklich so, ich wollte irgendwie so einen Film im Hintergrund laufen lassen, wenn ich was anderes gemacht habe.
Was hast du
und dann dachte
gemacht?
Ich so,
Franz hier um die Ecke.
Und dann dachte
okay,
ich,
gut, wir haben es wieder. Kinderhumor.
Also ich wollte eigentlich nur irgendeine dumme deutsche Komödie im Hintergrund anmachen, einfach nur so um so.
Aber warum denn dann die Schwimmerin?
Ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt irgendwas an. Ich wollte einen Film anmachen, den ich eigentlich nicht sehen wollte. Das war das Ding.
Kannst du keine Stille aushalten?
Wie wär's denn damit Seven und so?
Nee, es war einfach, ich hab irgendwie gegessen, ich wollte irgendwas
beim Essen Fernsehen gucken.
Ja, hallo, ich bin jetzt Single, das sage ich.
Na und? Aber halt doch mal die Stille aus.
Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht drei Tage in so einem Kloster gehen.
Ich spiele überhaupt nicht an meinem Handy während.
Du bist so ein ganz genüsslicher Esser, oder wie?
Beobachte mich.
Hier doch nicht, zu Hause privat.
Auch zu Hause. Es gibt bei mir Handyverbot beim Essen. Aber du musst mal in die Dunkelheit.
Ich muss mal in die Dunkelheit, auf jeden Fall.
Das zusammen mit Finn Kliman.
Ich mach die Metaebenen für dich und erkläre das Psychologische. Mach doch mal so eine Lästerschwestern-Alleine-Folge in der Dunkelheit.
In der Dunkelheit, okay, ja.
Ich teile dir das.
Aber jetzt zu der Schwimmerin nochmal.
Nein, ich würde gerne erstmal, dass Robin in die Dunkelheit geht.
In die Dunkelheit eintaucht.
Ich war doch hier bei 1 Live, der Raum. Da ist genau
das. Ja, stimmt, da war's eine halbe Stunde. Aber was macht das?
Und gibst zu, du hast das blaue Lämpchen von dem Bluetooth-Ding gesehen.
Nee, es war wirklich komplett dunkel. Ja, also das, genau, also um die Story vielleicht zu erzählen, ich habe die Schwimmerin geguckt, aus Versehen eigentlich, weil ich dachte, das ist irgendwie ein dummer deutscher Film. Ist es aber gar nicht. Es ist eine richtig bewegende, emotionale Story über eine Schwimmerin, zwei eigentlich. Und die, also eine von denen war Teil dieses Refugee-Teams bei den Olympics in Rio damals. Und eigentlich geht es in dem Film gar nicht um ihre Schwimmerinnenkarriere als Olympiateilnehmerin.
Sondern um Matthias Schweighöfer.
Matthias Schweighöfer ist irgendwie vor 5 Minuten in diesem Film. Er ist eigentlich völlig unwichtig. Es geht eigentlich um die Flucht von denen aus Syrien. Okay. Und wie sie übers Mittelmeer geflohen sind.
Ich dachte, das geht.
Aber sind die geschwommen?
Sind geschwommen auch, ja. Also an einem Boot festgemacht, aber geschwommen. Und ich glaube, dass der Teil der Story auch echt ist. Und was ich so krass an dem Film fand, ist, ich sehe mich als jemanden, der sich schon sehr viel auseinandersetzt mit so Leid und Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und so weiter. Und der sich sozusagen, der sich auch bewusst damit auseinandersetzt, weil ich das wichtig finde, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und so weiter. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dieser fiktionale, also das ist eine reale Story, aber dieser sozusagen dramatisierte Film löst bei mir noch mehr Emotionen aus, als mir irgendwelche Videos auf Twitter anzugucken, wo Leute halt echt ersaufen. Weißt du, was ich meine? Also das ist sozusagen, dass dieses Storytelling, dass dieses Storytelling mit Musik unterlegt und sozusagen Charaktere, die ich jetzt schon kennengelernt habe über einen Story-Arc hinweg, dass das mehr macht und irgendwie mehr bei mir noch dieses Gefühl ausgelöst hat, scheiße, wir müssen mehr tun, um diese Menschen zu retten, als echte Menschen zu sehen.
Meinst du die Schauspieler im Film?
Ja.
Wir müssen mehr tun, damit wir die Schauspieler im Film retten. Nein, aber es ist klar, natürlich wissen Medienmacher, wie wir die emotionalen Knöpfe drücken. Und wir haben, glaube ich, allesamt gar nicht so einen krassen Bezug zu dem, was auf der Welt passiert. Das ist auch fast nicht möglich.
Ich glaube fast sogar, dass wir einfach krass verroht sind durch die Sachen, die man mittlerweile im Internet einfach auch sieht, die echt sind. Ja. Und dadurch dann diese Sachen, die fiktional entstehen, noch viel mehr triggern, weil man da auf einmal sich emotional noch viel mehr befasst, weil man gefangen ist von dem Ganzen.
Und es ist auch so surreal. Also ich war 2009 in Afghanistan und das vor Ort zu sehen, was da abgegangen ist, ist einfach so krass. Man checkt es nicht. Also es gab nur als ein Beispiel so große Überseecontainer. Ihr kennt die, ne? Diese riesengroßen Dinger. Und die waren einfach so ausgebeult, als ob jemand die mit Luft aufgeblasen hätte. Und ich habe gefragt, was ist da passiert? Und da haben einfach einzelne Gruppen Leute da reingesteckt, eine Handgranate hinterhergeschmissen und das Ding zugemacht. Und du denkst dir, das kann nicht sein. Das geht ab auf der Welt. Und wie privilegiert wir hier sind. Und ey, krass und scheiße und schlimm, was den Couples on Tour passiert ist. Und es passiert zugleich auf der ganzen Welt so krasse viel Kacke. Ich war im Flugzeug auf dem Weg zurück und mir sind einfach nur die Tränen geflossen, weil ich das erste Mal so richtig tief gespürt habe, was auf der Welt noch so passiert und wie privilegiert wir sind. Also wie privilegiert wir sind.
Ich fand an der Couple on Tour Story tatsächlich am krassesten, wie schnell sowas vorbei sein kann. Ne? Also die ist halt, also in der Story, die sie erzählt dann, was passiert ist, die waren zu zweit mit der Mutter, haben gedacht so, hey, also wir werden jetzt bald Eltern, haben irgendwie noch Sport gemacht und beim Sport hat sie halt einfach einen Schlaganfall gehabt und plötzlich, zack, war sie super kurz davor zu sterben. Und ich glaube, das ist das, was auch viele Leute gepackt hat, deswegen ist es auf Platz 6 und auf Platz 7
vor der Schwimmerin.
Bevor wir jetzt zum nächsten Platz auf der Liste kommen, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Viva Con Agua. Wie letztes Jahr spenden wir Viva Con Agua eine Werbung zu Weihnachten, denn die haben wieder diese coole Aktion, dass man eine Spende als Geschenk tätigen kann. Falls ihr noch ein Geschenk sucht und etwas Gutes tun wollt, dann bekommt ihr auf geschenke.vivaconagua.org eine wunderschöne Spendenurkunde, die ihr für eure Liebsten personalisieren könnt. Und falls ihr nicht wisst, was Viva Con Agua tut, die setzen sich dafür ein, dass alle Menschen weltweit einen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu Sanitäreinrichtungen und Hygienemaßnahmen haben. Und mit eurem Geschenk helft ihr damit. 10 Euro ermöglichen zum Beispiel schon einer ganzen Familie regelmäßiges Händewaschen im eigenen Zuhause durch Hygienekits, die zum Beispiel Seife, Menstruationsprodukte oder Drogerieprodukte beinhalten. 15 Euro sind schon Zugang für eine ganze Familie zu einem sanierten Brunnen. Das ist auf mehreren Ebenen ein Geschenk und man kann es sogar von der Steuer absetzen. Also, Link ist in den Shownotes und lasst uns alle ein bisschen was Gutes tun dieses Jahr. Auf Platz 7 ist Germany's Next Topmodel Exposed, das Video von Rezo. Also tatsächlich auch wieder ein Rezo-Video in den Top 10.
Das habe ich hier sogar mal. Das fand ich gut.
Siehst du? Dann auf Platz 8, Blitzoffensive gegen Ukraine. Das ist ein Erklärvideo von Mr. Wissen to Go. Das stimmt gar nicht. Blitzoffensive gegen Ukraine, das ist ein Welt-Newsstream gewesen. Also quasi einfach die Berichterstattung, als der Krieg angefangen hat. Und dann auf Platz 9 ist eine weitere Seven vs. Wild Folge, die erste. Die hat weniger Views gemacht als die zweite aus irgendeinem Grund. Ich glaube, weil da nicht so viel passiert. Und dann auf Platz 10, das ist ein Erklärvideo von Mr. Wissen to Go zum Ukraine-Konflikt. Mhm. Also zwei Videos in den Top 10 über die Ukraine, zwei über Seven vs. Wild. Das sagt alles über 2022.
Okay, ich habe mal eine Frage, so als jemand, der an der Außenlinie des medialen Geschehens steht. Ein kurzsichtiger Schiedsrichter, der eigentlich gar nicht Bescheid weiß. Was war denn euer Medienhighlight des Jahres? Okay, dann fange ich mal an.
Hast du eins?
Ja, es waren die Bücher, die schon seit Jahren raus sind, von Joachim Meyerhoff.
Okay. Ja,
raus mit dir.
Nein, aber wirklich, weil ich habe selten 5 Bücher hintereinander gelesen. Ich habe alle von ihm jetzt gelesen, einfach so, weil es so für mich wie so eine abendliche Süßigkeit war. Und was Medien immer machen für mich, wenn sie gut gemacht sind, dann ziehen sie einen emotional auf irgendwie an. Weil was wollen wir im Leben? Gefühle fühlen. Und dafür sind Medien eigentlich auch nur da, ne? Also wir gucken uns ja News an, um auch informiert zu sein, aber auch, weil unser Gehirn gerne sowas frisst. Krisen und all das, ne? Wir sind darauf gepolt. Oder wir gucken uns Sachen an, die emotional sehr bewegend sind, Liebesfilme, weil wir das fühlen wollen und uns dann lebendig fühlen. Und ich fand, er hat das ganz gut gemacht in seinen Büchern. Und deswegen ist es mein Medienhighlight, weil es mich mal wieder daran erinnert hat, wofür sind Medien gemacht, um Menschen beim Fühlen zu helfen. Und du musst dann natürlich in dem Moment nicht genau deine eigene Situation fühlen, sondern kannst die fremden Gefühle mit deinen Spiegelneuronen, die du nun mal hast, fühlen.
Ich habe auch eins, das ist weit weg von deinem. Und meins ist das unfassbare Debakel von Rings of Power. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dieses Jahr kam ja die neue Serie Herr der Ringe.
Darf ich dir nicht sagen, wie ich das fand? Gar nicht so schlecht.
Ich habe die erste Folge geguckt, die zweite bis zur Hälfte und habe dann entschieden, das kann ich nicht weiter gucken. Das geht. Und ich glaube, es ging vielen auch so, weil es von dem.
Es hat nicht viel Liebe abbekommen, auf jeden Fall. Ja,
so viel. Also ich bin sogar der Meinung, das war eine riesen Geldwäsche von Amazon, weil das wird so viel Geld reingeflossen. Ich glaube 250.
Mehr sogar.
Also Millionen Euro pro Folge.
Ich glaube, die zwei Staffeln zusammen.
2 Billionen?
Ich glaube, eine Milliarde hat irgendwie, glaube ich, die Rechte mit drin gewesen oder sowas. Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, es war eine halbe Milliarde oder 250 Millionen pro Staffel.
Und es ist ein generelles Phänomen irgendwie in den letzten Jahren, dass es gutes Source Material gibt von irgendwelchen Büchern oder Comics und die oft so zerrissen werden und so ein Mist rauskommt, wo ich nicht verstehe, mit so viel Geld sowas Schlechtes produziert.
Bin ich überhaupt nicht auf deiner Seite. Also ich finde, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, ist es ganz, ganz wichtig, ab und zu nochmal Geld in die Hand zu nehmen. Für eine Fußball-WM, die 200 Milliarden kostet.
Ja,
und stimmt. Auch für solche Formate. Ich finde, das
für 200 Milliarden jetzt so 4 Folgen Rings of Power haben können.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja was für die Ewigkeit geschaffen worden. Ja, ich weiß gar nicht, worüber du redest.
Aber das war mein Highlight dieses Jahr. Oder mein
also ich muss sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht.
Ja, weil du guckst ja auch die Schwimmerin nebenbei
und wartest auf den Auftritt von Matthias Schweighöfer. Ja. Wann kommt sie denn endlich?
Kommt er. Wann ist er da? Ja, ich fand's gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was mein Highlight war.
Die Folge mit den besten Freundinnen.
Auf jeden Fall.
Im Dezember.
Das war mein Highlight.
Hat nochmal neues Licht auf die Lästerschwestern geworfen.
Also ich glaube tatsächlich ist es für mich auch dieser Finn-Kliman-Skandal mit gewesen. Also einfach weil das, sieht man jetzt auch in den Trends, so krass Mainstream war, dass so ein Influencer, der eigentlich schon, ich meine, der war schon ein bisschen, hatte eine Doku auf Netflix und so, aber und hat einen Song, der irgendwie in den Charts war. Also so Influencer war er dann doch nicht, dass er irgendwie so in dieser YouTube-Bubble war. Aber so dieses komplette Auseinandernehmen von jemandem aus der Szene durch Mainstream-Medien hat auf der einen Seite schon gezeigt, so hey, so YouTube ist irgendwie so angekommen, so. Mhm. Und auf der anderen Seite haben die mir meinen Job weggenommen, deswegen bin ich sauer, weil das wäre eigentlich genau das gewesen, was wir bei Desserschwestern machen müssten.
Ja.
So Finn Kliman recherchieren und auseinandernehmen.
Hättest du gerne die Finn Kliman-Story gemacht?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das wäre eine coole Story gewesen für meinen Kanal, ja.
Wow, okay. Ich wüsste gar nicht, ob ich. Also ich finde immer, es ist gut, alles ans Licht zu bringen. Und ich weiß, glaube ich, gar nicht manchmal, was die Tragweite davon ist, wenn man das macht und was das mit Menschen macht. Es ist wichtig und wahrscheinlich auch richtig. Ich weiß nicht, ob es immer die Art und Weise ist, die auch die Musik ausmacht. Aber es ist schon tough irgendwie.
Also, ich glaube, ich hätte es anders gemacht. Also ich
natürlich.
Ich bin natürlich besser als Jan Böhmermann, keine Frage. Nee, also das, aber ja, also ich glaube, das ist genau das ist so die Art von Content, die ich eigentlich auf meinem Kanal gerne mache. Also wenn mir irgendjemand diese E-Mails geleakt hätte.
Aber nee. Wie ist das eigentlich passiert?
Kannst ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt, das ist nämlich ein Punkt, das hätte ich
nicht
gemacht.
Das ist so der einzige Punkt, den man...
Das hätte ich nicht gemacht und das hätte ich mich auch nicht getraut, ohne massiven rechtlichen Beistand, den ich mir nicht hätte leisten können. Deswegen hätte ich das never ever machen können.
Ich glaube, also meine Theorie, aber weiß natürlich auch niemand, es muss irgendwie aus einem Inside-Kreis
natürlich
gekommen sein. Und vielleicht hatte er sich nicht mit allem so richtig gut verstanden, wie das immer nach außen hin gewirkt hat.
Ich könnte mir vorstellen, dass der gute Finn so einen Praktikanten dazu genötigt hat, mit ihm Klimmzüge zu machen.
Wie wir unseren Praktikanten manchmal dazu genötigt haben.
Und der hat es dann geleakt.
Aber der kann das doch gar nicht mehr, der so Wackelarme danach, dass er gar nicht mehr an die E-Mails rankommt und so Sachen rauskopieren kann. Darum machen wir das ja auch nur. Das ist dann so eine. Und jetzt zurück an deinen Laptop. Also wirklich.
Danke, dass ihr beiden hier wart und uns ja mal eine andere Perspektive gegeben habt von zwei Leuten, die keine Ahnung haben, wer irgendwelche Influencer sind.
Die Unwissenheitsperspektive.
Die Unwissenheitsperspektive. Ja. Ist auch ganz spannend für neue Leute, die vielleicht jetzt rübergekommen sind von Beste Vaterfreuden und sich jetzt zum ersten Mal damit auseinandergesetzt haben. Das ist ganz gut. Da haben sie jetzt auch eine Perspektive davon, wie das ist, wenn man gar keine Ahnung hat. Aber dafür ist ja dieser Podcast da, dass man Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, dann erklärt, wer ist denn eigentlich jetzt Fritz Meinecke und was ist denn dieses Seven vs. White und was ist da los? Was für ein Drama? Habt ihr Jeremy Fragrance bei Promi Big Brother mit? Bekommen. Habe wenigstens das mitbekommen.
Das klingt wie ein Parfüm, aber viel, viel wichtiger ist ja, dass du ganz krass die Hosen runtergelassen hast bei Beste Vaterfreuden, bei Beste Freundinnen in unserer Cross-Folge. Und ich finde, das für mich war es emotional eine sehr, sehr spannende Folge, weil es hat sich einiges gezeigt.
Mir haben beide sehr viel Spaß gemacht, beide Folgen.
Ja. Beide Folgen, ja.
Die kommt am Donnerstag, hört da rein. Link ist auch nochmal unten in den Shownotes zu dem Podcast. Danke, dass ihr beiden dabei wart und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Lisa.
Ja,
schönen Abend.
Viel Spaß mit Lisa.
Bis dann.
Ciao.
Tschüssing.